Guten Abend zusammen. Das ist heute die zweite Folge zum Thema Nähe, Distanz bzw. Autonomie, Abhängigkeit, den inneren Konflikt, den wir beim letzten Mal schon kennengelernt haben. Ja, und viele von euch fanden das sehr interessant und es ist ja, wie ich auch schon gesagt habe, so ein ganz grundlegendes Thema für alle Menschen, womit wir alle ein Leben lang auch im gewissen Maße zu tun haben. Und da bin ich beim letzten Mal eben nicht fertig geworden. Da fehlte quasi noch das ein oder andere Beispiel und ein bisschen was auch zu den möglichen Ursachen aus der Kindheit. Und das möchte ich heute ganz gerne dann fertigstellen. Ja, nochmal kurz zusammengefasst vom letzten Mal. Ich hatte so ein bisschen beschrieben, worin sich dieser Konflikt bzw. diese Thematik äußert, wie das aussehen kann, einerseits in diesem passiven Modus, in diesem passiven abhängigen Modus. Wenn Menschen also rein in diesem Modus wären, dann sind sie sehr abhängig von anderen und aus Verlustangst ordnen sie sich den Bedürfnissen anderen Menschen unter, sind oft auch noch eng an die Familie gebunden, auch wenn die Bindung nicht immer positiv ist. Und im anderen Extremfall, im aktiven Modus, im Extrem, würde man Schwierigkeiten haben, Nähe zuzulassen, Beziehungen einzugehen und versucht quasi seine Unabhängigkeit möglichst gut zu sichern durch verschiedene Maßnahmen. Ja, Trennungen werden hier oft abrupt eingeleitet und im abhängigen Modus sind Trennungen kaum vorstellbar, beziehungsweise wenn dann auch nur abrupt und radikal, wobei das ist eher selten. Aber häufig ist eben auch der gemischte Modus, also es ist jetzt nicht so schematisch zu verstehen und viele Menschen schwanken auch hin und her und haben in dem einen Lebensbereich mehr den aktiven, mehr den passiven Modus und das sollte einfach zur Anschauung dienen. Und ebenso habe ich auch über die Borderline-Erkrankung in diesem Zusammenhang gesprochen, wo eben das Thema Nähe-Distanz ein ganz zentrales ist, um einfach zu verdeutlichen, was das genau ausmacht, ne, welche Mechanismen dahinter stehen, ohne dass es jetzt im Speziellen um die Borderline-Störung gehen sollte, denn das wäre nochmal ein gesondertes Thema in einer gesonderten Folge auf jeden Fall. Ja, und genau, anschließend daran habe ich mir überlegt, nochmal zwei Beispiele kurz zu schildern. Ich hatte beim letzten Mal ja nur kurz hinzugezogen so ein paar Charakterfiguren aus Serien oder Filmen, aber das war ein bisschen kürzer gefasst und deswegen wollte ich auf jeden Fall nochmal zwei konkrete Beispiele schildern, einmal aus meinem eigenen Leben. Ist schon 10 Jahre her, das betrifft einen Kontakt mit einer Frau und einmal ein kurzes Beispiel aus einem Buch und zum Schluss nochmal ein bisschen auf mögliche Ursachen und die Kindheit bei diesem Nähe-Distanz-Problem eingehen. Ich hatte noch überlegt, ob ich als Beispiel das Thema, was ich letztes Mal auch schon kurz angerissen habe, Bedürfnislosigkeit bzw. eine Möglichkeit, sich möglichst unabhängig zu fühlen, kann auch sein, dass wir uns zum Beispiel von allem Materiellen und von Besitz befreien wollen. Das hatte ich ja letztes Mal auch als kurz mögliches Symptom quasi, als Ausprägung dieses mehr aktiven Modus angesprochen. Einfach um zu zeigen, ja, also dass dieses Thema hinter vielen Dingen stecken kann. Jetzt habe ich mir aber überlegt, das hat eben Überschneidungen zu einem weiteren Konflikt. Ich hatte ja in der Ursprungsfolge zu den inneren Konflikten, hatte ich ja schon gesagt, es gibt mehrere Themenbereiche und innere Konflikte und man ist sich auch nicht ganz einig, wie viele. Das ist jetzt also kein so fixes System, und dass die sich eben auch überschneiden und nicht immer so sauber voneinander zu trennen sind. Das ist im Bereich der Psyche ja sowieso generell so und dass sich das auch alles gegenseitig beeinflusst und dass es da Überschneidungen gibt. Und dieses Thema mit dem Verzicht auf materielle, auf Besitz und so weiter passt meines Erachtens noch besser in den Konflikt um Geben und Nehmen. Und um diesen Konflikt geht es beim nächsten Mal dann. In dem Bereich Autonomie, Abhängigkeit hatte ich ja nur gesagt, dass es eben, wenn wir quasi nichts besitzen, kann das auch dazu dienen, dass wir das Gefühl haben, wir sind von allem unabhängig. Wir haben dann keine Verantwortung, auch nicht für die Dinge. Und ja, so ein Freiheitsgefühl quasi, so ein überkompensiertes Freiheitsgefühl haben. Deswegen also die Thematik Nähe, Distanz ist da auch mit drin, aber eben auch die Thematik Geben und Nehmen. Und deswegen finde ich das sehr interessant auch und bespreche ich das beim nächsten Mal nochmal ein bisschen ausführlicher. So, jetzt aber zum Thema Nähe, Distanz und dem ersten Fallbeispiel aus meinem eigenen Leben, ist schon ungefähr 10 Jahre her. Und zwar geht es da um eine Bekanntschaft, Freundschaft kann man das nicht nennen, das war auch glücklicherweise nur ein kurzes Intermezzo zwischen mir und der Frau. Ich nenne sie einfach Sarah, natürlich nicht den richtigen Namen. Ich habe zu der Zeit in Berlin gelebt und ja, war da viel unterwegs, ne? Wir haben viel gefeiert und ja, also das ist auch, war auch sehr leicht, da in Kontakt zu anderen Menschen zu kommen, neue Bekanntschaften zu schließen. Und ich war da einfach sehr, sehr viel unterwegs und lernte auch ständig neue Leute kennen. Und da war sie eben dabei. Wir hatten auch regelmäßig so einen Stammtisch für Neuberliner. Selbst wenn man nicht mehr neu in Berlin war, konnte man da hingehen und dann ja, alte und neue Gesichter kennenlernen bzw. wiedersehen. Und ja, irgendwann lernte ich dann auch Sarah kennen. Um es vorwegzunehmen, sie ja, ist eine Frau, bei der man sagen kann, dass sie wirklich die Diagnose Borderline-Störung erfüllt hat, zumindest zu dem Zeitpunkt, wobei auch da starke, sehr, sehr, sehr ausgeprägte narzisstische Züge waren. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, das hängt sehr eng miteinander zusammen, ist auch nicht immer klar trennbar. Selbst für Fachleute schwer, deswegen plädiere ich auch immer dafür, sich nicht zu sehr an diesen Begriffen aufzuhängen und nicht zu sehr zu kategorisieren, aber um das so ungefähr einzuordnen. Und ja, sie war halt auch in meinem weiteren Bekanntenkreis war sie recht bekannt, war auch eher so eine extrovertierte Person, ne? War schon auch bekannt für ihr Charisma und ja, einfach, sag mal, so ein bunter Hund und jeder kannte sie irgendwie und sie war auch nicht gerade unbeliebt. Sie war sehr gut darin, ja, Menschen an sich zu binden und wie man dann auch gemerkt hat, auch zu manipulieren. Und ja, sie war auch so der Typ hippe Berlinerin, stylisch, hatte ihre rote Haare, war auch nicht unattraktiv und hatte eben so eine gewisse Art an sich, auch die Leute zumindest am Anfang für sich zu begeistern. Und ja, man kam dann auch recht schnell mit ihr in Kontakt. Und ja, sie hat irgendwie dann versucht, als wir sie kennengelernt haben, also ich war nicht die einzige Person, die sie dann zu diesem Zeitpunkt kennengelernt hat, sondern auch noch andere Freunde und Bekannte von mir, hat sie irgendwie so bei mir versucht anzudocken, sag ich mal. Wir haben uns auch einmal zu dritt getroffen. Ich erinnere mich noch mit einer Freundin von mir, Jule. Das war zu dem Zeitpunkt schon eine ganz gute Freundin von mir, die hatte ich in Berlin kennengelernt und wir stammen aber beide hier aus dem Ruhrgebiet, sehr nah beieinander und haben uns dann aber in Berlin kennengelernt und uns sehr gut verstanden und auch dann angefreundet und dann haben wir uns mal zu dritt mit der Sarah getroffen und meine Freundin hatte mich da schon vor der gewarnt, also als wir sie dann kennengelernt haben und was sie dann auch so erzählt hat. Und natürlich, ich war auch vom Fach und ich habe dann auch recht schnell, natürlich merkt man dann, dass da gewisse Themen sind oder gewisse Auffälligkeiten. Und meine Freundin sagte irgendwie, nee, also sei da vorsichtig. Und das war nicht irgendwie, weil sie irgendwie da eifersüchtig war, gar nicht. Also Jule ist eine sehr psychisch sehr gesunde Frau und in sich ruhend, hat das wirklich ernst gemeint und sagte irgendwie, ja, ich halte mich von der Frau lieber fern. Und und ich bin eher so, dass ich ja, also die hat bei mir angedockt, weil sie halt auch irgendwie ein ganz sensibles Gespür dafür hatte, auch was so die Bedürfnisse von anderen Menschen sind und wie sie die auch für sich nutzen kann und manipulieren kann. Und ich bin und war zu dem Zeitpunkt, war ich ja noch um einiges jünger als jetzt auch immer, also sehr nett und ich bin auch sehr empathisch und dann ja, mögen mich die Menschen schnell und sie hat dann auch von mir so gedacht, ne, ich bin so die liebe, nette Esther, die sie gut manipulieren kann, dachte sie. Sie wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich eben da auch ein ganz gesundes, eine ganz gesunde Abgrenzungsfähigkeit habe und mich eben nicht manipulieren lasse und dann da auch irgendwie eine Grenze setze. Und ich hatte auch recht schnell bei ihr so ein ungutes Gefühl und habe mich dann auch recht schnell eingeengt gefühlt. Und sie hat ja von Beginn an einfach gemerkt oder sie hat sehr viel versucht zu investieren, sehr viel Nähe gesucht, sehr viel Kontakt gesucht. Und ich habe aber auch schnell gemerkt, so dass ich bin quasi austauschbar, mehr oder weniger. Es geht hier auch gar nicht so um meine Person. Sie braucht das jetzt einfach. Und ich habe dann auch gemerkt, dass sie versucht, mir Dinge zu sagen, die ich hören will oder die mir gut tun. Ich komme da gleich nochmal zu. Ich war zu dem Zeitpunkt verliebt in einen Mann und sie hat dann versucht, sozusagen auf diesem Weg mich da zu packen bei dem Thema, ne, und da irgendwie eine Freundin zu sein und mir da Ratschläge zu geben. Allerdings waren ihre Ratschläge sehr problematisch wegen ihrem sehr gestörten Verhältnis zu Männern. Komme ich gleich auch nochmal zu. Ich merkte einfach, dass das nicht echt ist und dass ich für sie, dass sie aufgrund ihrer inneren Struktur und Bedürftigkeit braucht sie jetzt halt jemanden, zu dem sie so viel Nähe herstellen kann und der aber auch dann immer für sie da ist. Und wie ich später auch erfahren habe bei anderen Menschen, die das mit sich haben machen lassen, die sie auch so krass dominieren konnte. Und ja, also es war wirklich dann, sie wurde dann bei anderen Menschen, bei einem Bekannten, den ich kannte, der mit ihr längere Zeit befreundet, in Anführungsstrichen war, wurde sie regelrecht zu einer Domina. Also der hatte sich da total unterzuwerfen unter ihren Vorstellungen und was sie halt zu sagen hatte und er hat das auch mitgemacht. Ja, also ich habe schon am Anfang gemerkt, so Meinungsverschiedenheiten oder irgendwie so eine eigenen, irgendetwas, was ich sagen könnte, was jetzt vielleicht nicht mit ihr symbiotisch einhergeht, ja, was etwas Trennendes wäre, weil ich jetzt vielleicht mal eine andere Ansicht habe oder so, das geht nicht. Das würde sie dann auch so kränken in ihrem Selbstwert. Also da war auch eine ganz, ganz starke narzisstische Störung noch dabei. Naja, also sie erzählte am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, sie nahm da auch kein Blatt vor dem Mund. Sie war auch immer dann sehr gesprächig und offenherzig und hatte auch so eine Tendenz, Dinge halt auch in ihren Worten sehr krass darzustellen, ne? Und immer so sehr extrem. Und aber es war dann auch so. Also ihr Leben war auch so. Sie hatte, wir waren dann ja auch häufig feiern und man kam sich selber schon prüde vor, weil man in einen Mann nur verliebt war und irgendwie alleine nach Hause ging und sie hatte dann wechselnde Sexualkontakte und ja, also dann sehr regelmäßig dann häufig ja, Männerkontakte im sexuellen Bereich mit Männern, die sie noch nicht so gut kannte oder so. Und das hat sie nicht irgendwie gemacht aus Genuss. Also man kann jetzt nicht auch, umgekehrt kann man jetzt natürlich nicht schließen, ne? Jeder, der jetzt irgendwie viel Sexualität lebt, hat jetzt Borderline. So ist es nicht. Es ist zwar häufig ein Hinweis darauf, dass da auch irgendwie eine seelische Problematik vorliegt, wenn man jetzt so häufig wechselnde Sexualpartner hat, aber es ist jetzt nicht zwangsläufig der Umkehrschluss so gerechtfertigt. Aber das Entscheidende ist dabei jetzt bei dem Punkt halt einfach, dass sie das nicht so gemacht hat, weil es ihr gut getan hat, sondern aus so einer inneren Not und aus einem anderen Bedürfnis eben, ne? Aus dem Bedürfnis nach Nähe und nach Selbstwertbestätigung war ganz wichtig, also für sie. Und da eignet sich Sexualität natürlich sehr gut dazu. Und da hat sie dann einfach ihre Sexualität in den Dienst gestellt quasi für diese Bedürfnisse. Hat dann aber auch immer, also manchmal hatte sie wohl das Bedürfnis nach Nähe dann auch zu den Männern, mit denen sie geschlafen hat. Also dann im Anschluss auch, dass da so ein bisschen was wie Zärtlichkeit ist. Aber manchmal und oft hat sie dann auch so geschildert, einfach komplett halt ja abgewehrt, würde ich jetzt sagen. Also sie hat das so nicht benannt, aber sie hat dann quasi nach dem Geschlechtsverkehr, hat sie sich angezogen und ist gegangen. Und ja, also nach dem Motto Ciao, also eventuell bis zum nächsten Mal oder das war's jetzt. Also sie hatte so diese Nähebedürfnisse da total abgestellt und zurückgedrängt bei sich. Aus Selbstschutz letztlich. Wenn sie Beziehungen eingegangen ist zu Männern, dann war das auch das Typische, was ich auch beim letzten Mal schon erzählt habe. Das war dann ein Drama aus On-Off-Nähe, Distanz, Trennung und wieder annähern mit sehr dramatischen Verläufen. Und das war so ein bisschen das, was wir von ihr sowieso schon mitbekommen hatten. Ja, einmal hatte sie mich sogar auch gefragt, ob wir nicht eine Person, das war eine andere Frau, Person XY, gemeinsam fertig machen wollen. Das war eine Frau, die uns beiden einfach unsympathisch war, die auch immer regelmäßig zu diesen Stammtischen kam und die so ein bisschen was Hinterhältiges hatte. Und das mochten wir beide nicht. Und da hat sie mich allen Ernstes gefragt, ob wir die fertig machen wollen. Da war ich schon echt geschockt. Und habe mich dann konnte ich ihr aber natürlich auch nicht so ins Gesicht sagen, von wegen, ja, spinnst du, weil das, da wäre sie kommt, also es war, man spürte ja schon bei der Person, das wäre nicht möglich gewesen, ihr jetzt auch da irgendwie sowas zu sagen, wie, also ganz klar zu sagen, nein und lass mich damit in Ruhe. Sondern ich habe da schon gemerkt, dass ich mich so bemüht habe, irgendwie zu sagen, nee, du, lass es jetzt doch erstmal und so, ne? Lassen wir die doch einfach so ihr Leben leben. Wir brauchen uns doch auch gar nicht so mit der beschäftigen und so. Ich habe mich da sehr bemüht, sie nicht zu kränken, aber halt gleichzeitig zu sagen, nee, möchte ich nicht machen. Das ging dann noch, ne? Das hat sie noch ausgehalten, da mein Widerspruch. Das war dann auch nie wieder Thema gewesen. Und dann kam es eben zu einem Abend, wo wir gemeinsam wieder zu so einem Treffen gehen wollten und in einer Bar und ich bin dann mit ihr auch gemeinsam dahin. Also wir sind quasi, haben uns verabredet, da zusammen hinzugehen, ja, als Freundinnenpaar sozusagen. Also nicht jeder geht da getrennt hin, sondern wir gehen da zusammen hin. Ist ja nochmal ein bisschen Unterschied. Viele Frauen wissen, was ich meine, ne? Das macht man ja mit Freundin dann auch so. Und dann kam es dazu, dass, das wussten wir aber von vornherein, dass an dem Abend auch der Mann war, in den ich zu dem Zeitpunkt verliebt war. René hieß der. Den hatte ich sowieso nicht so häufig gesehen. Ja, dann habe ich an dem Abend mich so verhalten, dass ich Sarah quasi verlassen habe. Also ich bin nicht die ganze Zeit bei ihr sitzen geblieben, sondern ich bin woanders hingegangen, nämlich dahin, wo der René auch war, und habe dann den ganzen Abend da verbracht. Ja. Das war sozusagen, ja, das war der Anfang vom Ende und das Ende folgte dann auch abrupt kurz danach. Ja, also das, ich hatte schon an dem Abend schon gespürt irgendwie, ich war zwar sehr fixiert auf diesen Mann, aber ich habe schon irgendwie gespürt, ja, das könnte jetzt ein Problem werden, aber es war mir dann, glaube ich, auch einfach egal, beziehungsweise meine Prioritäten waren da halt anders und im Nachhinein denke ich ja, vielleicht habe ich das unbewusst auch so gemacht, weil ich eigentlich mich in der Beziehung mit ihr überhaupt nicht wohlgefühlt habe und eigentlich dachte, das wäre, also mich immer so bemüht habe, das nicht zu eng werden zu lassen, ne? Also nicht so eine enge Freundschaft, die sie gerne gehabt hätte, so auch mit diesem täglichen intensiven Kontakt und so und diese Nähe einfach, die sie so extrem dann auch herstellen wollte. Das wollte ich die ganze Zeit auch nicht. Naja, jedenfalls hatte ich dann nach diesem Abend nochmal irgendwie zweimal mit ihr geschrieben oder so. Und da war sie halt schon total abweisend und distanziert, also ganz eiskalt, ne? Das ist das, was ich beim letzten Mal auch gesagt habe, ne? Dieses Radikale von heiß auf eiskalt, ne? Dann bist du von einem auf den anderen Tag nichts mehr wert, also wenn du dich einmal fehlverhalten hast, ne, und für die Person. Und das muss sie so gekränkt haben, dass ich da nicht bei ihr geblieben bin. Und ja, also ich habe das sogar, das ist ja auch irgendwo verständlich, ne, in einem gewissen Maße, weil ich kann das schon verstehen, das, und ich habe dann auch für mich selber so gesagt und habe ich ihr dann auch gesagt, so ja, auch wenn sie es nicht so klar ausgesprochen hat zuerst, aber dann hat sie es ganz klar gesagt, dann habe ich mich auch bei ihr entschuldigt und gesagt, ja, also das, das ist echt eigentlich sonst nicht meine Art. Und tatsächlich ist es so auch, ne? Also ich bin total zuverlässig und also das gibt's bei mir eigentlich nicht, ne? Dass ich dann, und ich bin dann auch eigentlich nicht so egoistisch. Klar, ich kann dann, wenn ich mit Männern zu tun habe, manchmal ein bisschen den Verstand verlieren. Aber dass ich da jetzt irgendwie so eine Freundin stehen lasse für einen Mann, so, das passiert mir so schnell nicht. Das konnte sie aber nicht wissen. Ne? Sarah konnte das ja nicht wissen, dass ich grundsätzlich so bin, weil wir kannten uns noch nicht so gut. Und ich habe mir so mal gedacht, irgendwie so, ja, aber ne, sonst bin ich doch eigentlich nicht so. Und es sei mir doch auch einmal gegönnt, dass ich an einem Abend jetzt so den Mann, den ich nicht so oft sehe, dass ich da jetzt mal 3 Stunden mit dem verbringen konnte und mit dem sprechen konnte. Und bitte habt doch dafür auch Verständnis. So, das ist doch irgendwie auch menschlich, oder? Dafür hatte sie aber kein Verständnis, also 0,0, das war für sie eine Todsünde, die ich da begangen habe. Ja, also das brachte alles nichts mehr, das war dann für immer vorbei, die Beziehung zwischen ihr und mir. Das war für mich in der Tat erleichternd, ne? Also das war wirklich so, dass ich gemerkt habe, ja gut, aber gleichzeitig hatte ich Angst, ne? Ich hatte schon Angst vor ihr, dass sie, weil das hätte ich ihr definitiv zugetraut, ne? Dass sie versucht, mir zu schaden. Weil wenn die Kränkung zu groß ist und bei so einer destruktiven Person, da ist es definitiv mit sowas zu rechnen. Weil die hat auch ihre Energie einfach auch darauf verwendet, ja, viel auf solche destruktiven Sachen. Und die Energie reichte aber trotzdem immer noch aus. Also die war nicht irgendwie erschöpft oder so, ne? Die war ja auch in ständiger innerer Unruhe, in unserem inneren Kampf. Und dann wird diese Destruktivität da total ausgelebt. Glücklicherweise ist es dann nicht passiert, aber hätte passieren können. Gott sei Dank hatten wir noch nicht so eine enge Bindung, weil ich glaube, wenn die Bindung, wenn sie sich enger an mich gebunden hätte, dann wäre die Kränkung zu groß gewesen, was ich ihr angetan habe, dass sie das dann ausagiert hätte. Also ausagiert, so nennen wir das dann in der Fachsprache, wenn dann Kränkungen, Verletzungen im Verhalten so destruktiv ausagiert werden, weil man damit nicht umgehen kann und nicht abschließen kann. Naja, also das war nicht der Fall, aber jedenfalls, das war echt so ein Beispiel dafür, wie sozusagen diese Nähe-Distanz-Thematik so extrem gelebt wird. Ne? Also am Anfang hat sie ganz viel Nähe versucht herzustellen und dann machst du einmal etwas, was irgendwie kränkend oder enttäuschend ist. Das kann nicht verziehen werden. Das ist, dann muss dieser Kontaktabbruch quasi radikal vollzogen werden. Da gibt's nur Schwarz und Weiß. Und sie erzählte auch mal von einer anderen ehemaligen Freundin, die sie irgendwie vor vielen Jahren mal enttäuscht hatte. Ich weiß nicht mehr genau, was die Freundin Schlimmes gemacht hat, aber es war jedenfalls nichts Gravierendes, das weiß ich noch. Also keine Freundin, die irgendwie den Freund ausgespannt hätte oder irgendwas. Aber die hätte sie so schwer enttäuscht und die sei jetzt nach so vielen Jahren wieder angekommen. Und ja, sagte sie dann, ob ich der nochmal eine Chance gebe. Und ich habe dann gesagt, ja, also ich bin jetzt generell auch ein Mensch. Ich kann gut verzeihen und ich bin nicht nachtragend. Ich bin sehr versöhnlich eingestellt, ne? Und ich kann das gar nicht verstehen, wie man so nachtragend sein kann. Also bei gewissen Dingen natürlich schon, aber ansonsten bin ich eher versöhnlich eingestellt. Und naja, und dann habe ich mit ihr gesprochen und man merkte so einerseits, sie hat so eine gewisse Sehnsucht danach und dann kam mal wieder so dieses Bedürftige durch und dieses Versöhnliche, aber dann... sie hat es dann letztlich halt wieder total abgewehrt und gesagt, so auf keinen Fall, die Person hat für alle Zeiten bei ihr, ist für alle Zeiten bei ihr unten durch und dabei bleibt sie und radikal. Kurz hat sie drüber nachgedacht, aber nein, also die Entscheidung steht fest für alle Zeiten. Wir auch ein bisschen was über die Kindheit von der Sarah erfahren haben. Nur grob, aber sie hat uns das halt auch selber erzählt. Und zwar hatte die beide Elternteile verloren. Beide Elternteile waren gestorben. Und da hieß es dann auch immer so, zumindest bei den Menschen, die sie ein bisschen näher kannten, wurde dann immer so auch über sie gesprochen, ne? Ja, Sarah, weil Sarah war einfach bekannt, weil sie halt so eine schillernde Persönlichkeit war. ja, ach, Sarah wieder. Und ja, ne, Sarah hat Borderline, sagte dann auch der ein oder andere. Und die hat ja so eine schlimme Kindheit gehabt. Die hat ja beide Elternteile verloren. Und das hatte sie halt auch immer so als Grund für ihr Verhalten sozusagen genannt. Sie war sich auch schon bewusst darüber, dass sie irgendeine Form von Störung hat. Sie sagte das selber auch. Aber sie feierte das irgendwie. Also, und sie war vor allen Dingen nicht bereit, irgendwas zu ändern. Also sie hat das munter, in Anführungsstrichen, ne, ausagiert und ausgelebt, ihre Störung, und fand sich irgendwie, hat daraus noch einen gewissen narzisstischen Gewinn auch gezogen, so krass drauf zu sein und so, und fand das irgendwie auch stolz darauf, so dass sie da mit ganz vielen Typen irgendwie im Bett war und auch darauf, ne, dass sie die halt auch immer erobert hat, ne, und dass die halt auch alle mit ihr schlafen wollen. Und naja, jedenfalls das Thema mit ihrer Kindheit, mich hat das ja auch interessiert, weil ich vom Fach bin. Und da habe ich damals schon drüber nachgedacht, weil ein Bekannter sagte dann nämlich zu mir, ja, aber wenn du mal genauer hinschaust, die Eltern, und sie hat mir das auch genauer erzählt, also dem Bekannten, die Eltern sind erst gestorben, als ich schon 16 war. Also das ist natürlich trotzdem sehr, sehr schlimm. Aber, und da komme ich später auch bei den Ursachen nochmal zu, so Verlusterlebnisse sind eigentlich an sich oft nicht das Ausschlaggebende. Die können auch gut verarbeitet werden und daraus erwächst gar nicht zwangsläufig eine Störung. Und oft ist es nämlich dann so, dass schon vorher natürlich was im Argen lag, ja. Und der Bekannte sagte auch, nee, also wenn die da mal genauer über die Kindheit gesprochen hat, da waren vorher schon Themen, und die hat auch schon, bevor die Eltern gestorben sind, hatte sie auch schon so ein gewissen Persönlichkeitsmerkmale entwickelt, die in die Richtung gingen. Mehr weiß ich davon jedenfalls nicht. Auf jeden Fall, das Thema Verlust der Eltern soll hier nicht verharmlost werden. Also das kann auf jeden Fall, unabhängig davon, was jetzt vorher war bei ihr, dazu eben nochmal beigetragen haben, zu diesem Erleben, ja, dass zwei wichtige Bezugspersonen, die wichtigsten im Leben, selbst wenn da vorher eine schwierige, so eine ambivalente Bindung bestanden hat, wenn die dann verloren werden, dann ist das nochmal ein tiefer Einschnitt, ne? Dann ist das nochmal so das Erleben von, ja, also Schutzlosigkeit, Verlassenheit, alleingelassen werden. Und wenn dann keine anderen Bezugspersonen da sind, die das irgendwie auffangen können, dann ist das besonders schwierig nochmal. Also das kann wirklich dann, auch wenn es vorher schon Dinge gab, nochmal verschlimmernd wirken letztlich, ne? Und dann war sie ab dann quasi, ja, auf sich selber noch mehr gestellt, auch wenn es vorher schon alles schwierig war und alleine. Und das kann diese Nähe-Distanz-Problematik halt sehr wahrscheinlich nochmal wirklich intensiviert haben, ne? Und diese Verlustängste einerseits und sich davor zu schützen, dadurch, dass man Nähe so gut es geht vermeidet, aber es doch irgendwie nicht schafft, so, und dann doch dieses Nähebedürfnis aus der früheren Kindheit, was da war, dennoch halt weiter immerhin sucht und dann so enge Bindungen eingeht, die halt so richtig eng sind. Na gut, also ich möchte es jetzt erstmal dabei belassen für dieses Beispiel und komme nochmal zu einem zweiten Beispiel aus dem OPD, was ich schon euch bei den letzten Folgen genannt habe, also dieses tiefenpsychologische Diagnosesystem, wo eben diese verschiedenen unbewussten Konflikte beschrieben werden. Und ich lese daraus mal ein bisschen vor, beziehungsweise fasse das zusammen. Ein Fall, da geht es natürlich auch um eine Patientin, die hat aber keine Borderline-Störung in dem Sinne, sondern depressive Symptome. Ja, und auch mit diesem Konflikt um Autonomieabhängigkeit zu tun, im passiven Modus vorwiegend. Also, Frau L. ist eine 52-jährige, eher unscheinbar wirkende Frau, die gleich zu Beginn des ausdrücklich als Abklärungsgespräch vereinbarten Termins sich versichern fragt, ob dies jetzt die regelmäßige wöchentliche Sitzung sei, die es bei einer Therapie gäbe. Sie kommt auf Anraten des Hausarztes und so weiter, ist jetzt nicht so wichtig. Sie kommt wegen Niedergeschlagenheit, Selbstzweifeln, Weinerlichkeit, Einsamkeitsgefühlen, Müdigkeit, Erschöpfung, Schlafstörungen, Schmerzen, also so eine depressive Symptomatik. Angefangen habe das alles, als zunächst die 24-jährige Tochter von zu Hause auszog und nicht weit entfernt mit ihrem Freund zusammengezogen ist. Seither sehen sie sich kaum, obwohl sie vorher ein enges, ja fast geschwisterliches Verhältnis gehabt hätten und sehr vertraut miteinander waren. Sie verstehe die Veränderung ihrer Tochter überhaupt nicht. Warum sie sich so von ihr abgewandt habe, da müsse wohl der Freund dahinter stecken. Also hier haben wir schon das Erste, ne? Also eine 24-jährige Tochter, die mit ihrem Freund zusammenzieht, wird hier als problematisch wahrgenommen, also ein ganz normaler Vorgang letztlich. Also hier haben wir schon die erste Trennung quasi. Etwas später begann der 20-jährige Sohn mit dem Studium. Den Studienplatz bekam aber nur in einer entfernten Großstadt, was ihm aber wohl ganz recht sei. Also häufig ist das dann auch bei Kindern von so abhängig strukturierten Müttern, von so klammernden Müttern, die suchen natürlich dann irgendwo auch die Lösung. Manche schaffen es auch nicht, sich zu lösen, also es gibt ja beides, aber dann auch die Kinder haben ja dann auch wieder dieses Autonomieabhängigkeitsproblem, wenn da so eine Mutter ist, die so klammernd ist. Ja, dann kann es auch sein, dass tatsächlich die Tochter nicht nur ausgezogen ist, sondern sich auch mehr und mehr von der Mutter distanziert, weil sie ihre Freiheitsbedürfnisse entdeckt, ne? Und der Sohn eigentlich froh ist, dass er in einer Stadt jetzt lebt, die weit weg von der Mutter ist, ne? Von den Eltern ist. Jetzt komme er kaum noch nach Hause, nur wenn er etwas braucht. Und das werde immer seltener. Vorher in der Schule habe sie an seinem Leben immer Anteil genommen, ihn unterstützt, bei Kummer mit Mädchen getröstet, ihm sogar manche Tipps gegeben. Sie vermisse beide Kinder sehr. Das sei alles schon schlimm genug gewesen, aber schlussendlich gab es ja auch noch Ärger mit ihrem Ehemann. Er wurde plötzlich so komisch. Sie führten ja seit Jahren keine leichte Ehe, aber hätten es jetzt doch fast bis zur Silberhochzeit geschafft. Mit 18 geheiratet. Als sie nach kurzer Bekanntschaft mit diesem Mann schwanger wurde, fast beim ersten Mal sei es passiert, das sei ihr ganz recht gewesen. Dadurch habe sie von zu Hause weggekonnt. Also hier haben wir auch schon das Thema, dass sie irgendwie etwas, einen Grund braucht, um sich von ihren Eltern abzulösen. Und das ist schon Hinweis darauf, dass die Ablösung von den Eltern nicht einfach vollzogen werden konnte. Zu Hause ging dann aber jeder seine eigenen Wege. Die verbindende Herzlichkeit fehlte und es gab keinen richtigen Zusammenhalt. Es stellt sich dann heraus, dass der Mann Probleme mit Alkohol hat, regelmäßig zu viel trinkt, sie dann auch beschimpft hat und manchmal auch geschlagen hat. Als Mann habe er sich genommen, was er brauchte, sie habe sich gefügt und sei ihm zu Willen gewesen, auch wenn sie keinen Spaß daran gehabt habe, aber es gehöre halt zur Ehe. Und dem Zusammenleben dazu, also hiermit wird jetzt Sexualität angedeutet, sich da untergeordnet zu haben unter die Bedürfnisse von dem Ehemann. Trotzdem sei der Mann immer wieder neben rausgegangen, Zitat. Sie habe das hingenommen, er sei ja auch immer wieder zu ihr zurückgekommen. Vor einem halben Jahr habe er aber wohl den zweiten Frühling bekommen, habe jetzt wieder ein Verhältnis, glaubt sie wenigstens, und er will jetzt ausziehen. Das sei ganz schrecklich für sie gewesen. Sie zog daraufhin, und jetzt kommt's, ins Gartenhaus, ja, damit man so einigermaßen weiterhin zusammenleben könne und der Mann blieb im Haus wohnen. Ja, also diese Frau, die betrogen wird, gibt sich damit zufrieden, jetzt ins Gartenhaus zu ziehen, damit man ja irgendwie trotzdem nicht so ganz getrennt ist, ne? Jetzt lebten sie getrennt zusammen. Sie koche und wasche für ihn und halte das Haus sauber. Manchmal dürfe sie abends noch etwas bleiben. Sie sehen dann zusammen fern oder redeten auch ein wenig. Sie darf manchmal bei diesem Mann noch bleiben, das ist ja gnädig. Wenn der Mann weg sei, sei sie immer im Haus, da fühle sie sich wohl. Da sei dann noch ein Stück von ihrem Mann und den Kindern spürbar. Abends und über Nacht sei sie dann immer im Gartenhaus. Sie sei sehr traurig, habe aber große Angst, dass ihr Mann sie auch noch aus dem Gartenhaus vertreibe oder selbst ausziehe. Ja, also da hat, glaube ich, jeder gesunde Mensch ein Gespür dafür, dass das ungesund ist. Und hier sehen wir ganz klar die Abhängigkeit. Also da ist auch, kommt auch so ein gesundes Ego das sagt so, das lasse ich mit mir nicht machen und das ist mir zu demütigend, kommt hier überhaupt nicht zum Tragen. Beziehungsweise muss irgendwie so stark irgendwie abgewehrt werden oder unterdrückt werden, weil diese Angst vor der Trennung so massiv ist, so ausgeprägt ist, dass dem alles andere untergeordnet wird. Auch das eigene Selbstwertgefühl. Ne? Sie sei derzeit halbtags berufstätig, arbeite als Hauswirtschafterin im Altenheim. Seit 15 Jahren fühle sich dort wohl, mache ihr Spaß. Es sei eine nette Gruppe von Kolleginnen mit gutem Zusammenhalt. Ja, das ist auch wieder, das ist dann was Kompensatorisches für so abhängig strukturierte Menschen, wenn sie in einer Gruppe sind, hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Ne? Zusammenhaltszugehörigkeitsgefühl. Aber das reicht scheinbar nicht, um sich da irgendwie aus der Kernfamilie zu lösen. Ne? Vor 5 Jahren trug man ihr die Leitung des Heimes an, weil, Zitat, ich so tüchtig bin, aber sie wolle nicht, weil sie Sorge gehabt habe, das gute Verhältnis zu den Kolleginnen dann zu verlieren. Das ist auch ganz typisches Merkmal dann, wenn das so ausgeprägt ist, dass sogar auf eine Leitungsposition, also auf einen, ja, auf einen beruflichen Erfolg, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder das annehmen muss, ne, gar nicht, dass das irgendwie so in der Natur liegt, dass man jetzt unbedingt da Erfolg haben will, aber da wird verzichtet drauf, weil dann die Bindung zu den Kolleginnen gegebenenfalls gefährdet ist. Also hier ist Beziehung und Nähe ist für diese Frau das Allerwichtigste und alles andere ist dem untergeordnet. Sie sei immer arbeiten gegangen, auch wenn sie zuletzt häufiger Schmerzen gehabt habe. Aber das gehört eben dazu. Ihr Körper gebe schon noch einiges her, zu Hause und auf der Arbeit. Ja, hier spielt auch noch so eine Selbstausbeutungsthematik mit rein. Also über eigene Grenzen nochmal gehen, das kann nochmal ein anderes Thema sein. Ne? Und nochmal, wir wissen jetzt auch über ihre Kindheit nichts, aber da nochmal andere zusätzliche Faktoren haben, die sich ja auch alle gegenseitig beeinflussen, wie ich schon gesagt habe, und ineinander übergehen. Ja, die Arbeit sei ihr eine Stütze, klar. Ne? Die Arbeit ist für alle Menschen eine Stütze und gerade dann auch für jemand, der so abhängig strukturiert ist, dann auch ja Halt und Familienersatz so ein bisschen. Ne? Deswegen keinesfalls will sie krankgeschrieben werden. Auch hier müssen die körperlichen Probleme, die eigenen Grenzen übergangen werden, weil sonst droht das Gefühl, sich noch einsamer und noch verlassener zu fühlen, wenn die Arbeit als Bindungspartner und die Kolleginnen auf der Arbeit als Bindungspartner auch noch wegfallen würden. Ja, sie hatte bisher sonst keine großen Kontakte, weil sie alles für die Familie eingesetzt habe und immer zu Hause haben sein wollen. Ja, weil wenn sie zu Hause ist, hat sie auch die beste Kontrolle, dann die größtmögliche Nähe zu den Menschen, von denen sie da emotional so abhängig ist. Vor kurzem lernte sie eher zufällig eine Gruppe von Frauen ihres Alters kennen. Da sei sie gut aufgenommen worden, auch wieder sei das auch wieder ein schöner Zusammenhalt, da wolle sie jetzt häufiger hingehen, aber letztlich vermisse sie doch das, was ihr die Familie früher gegeben hatte. Sie hoffe sehr, dass alles wiederkomme und wenigstens ihr der Mann erhalten bleibe. Ne? Das ist, glaube ich, ziemlich klar und eindeutig, dieses Beispiel, wie hier diese Autonomie-Abhängigkeitsthematik präsent ist. Die deutet sich schon dadurch an, dass sie als jüngere Frau quasi von zu Hause den Absprung nur geschafft hat durch so eine abrupte Flucht im Sinne von, bin ich direkt schwanger geworden und eigentlich auch mehr oder weniger sekundär von welchem Mann, weil sie sagt ja auch mit dem Mann, da seien die Gefühle gar nicht so gewesen. Hauptsache, da war so ein Objekt, an das ich mich binden kann quasi und dann ja von einem von den Eltern, von der einen vermutlich ja problematischen Beziehung in die nächste und dann eben sich das alles gefallen lassen, Hauptsache nicht verlassen zu werden und nicht alleine zu sein, ne? Das ist sozusagen eine mögliche Ausprägung dieser Thematik. Ich denke und hoffe, dass es jetzt ja in der ersten Folge und jetzt durch die 2 Beispiele nochmal ganz deutlich und klar geworden ist, wie das aussehen kann. Nicht immer ist es so extrem, ne? Also wir haben alle mit dem Thema zu tun und es gibt immer verschiedene Ausprägungsgrade, auch von problematischen Verhaltens- und Erlebensweisen und bis zu krankhaften und Im gesunden Fall, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, können wir halt sowohl Nähe und Distanz aushalten und miteinander vereinbaren und haben nicht so abrupte Wechsel oder so, wie jetzt im Fall von dieser Frau, so einseitiges Ausleben von nur einer Seite quasi. Ne? Kommen wir jetzt mal zu den möglichen Ursachen. Also Ursachen für diese Nähe-Distanz-Thematik im eher problematischen Bereich. Vorab muss man sagen, man kann das nicht eindeutig sagen. Ne? Also das ganze psychische Geschehen ist eben so komplex, das sage ich ja hier auch immer wieder, dass es dann nicht sozusagen nach dem Motto geht, A führt immer zu B und B führt immer zu C. So ist es halt nicht. Und es ganz viel spielt da ineinander. Also wenn es zum Beispiel den einen Faktor in der Kindheit gab, dann hat der nicht nur Auswirkungen auf die Nähe-Distanz-Problematik, sondern oft auch noch auf andere Themen, auf die wir im Verlauf auch noch zu sprechen kommen, auch bei den anderen Konflikten. Ne? Und sowieso ist das auch wissenschaftlich ist das auch so natürlich nicht feststellbar, weil das so mit akkurater Wissenschaft können wir das nicht machen. Wir bräuchten dafür Langzeitstudien und das ist aus ethischen Gründen ja auch schon gar nicht möglich. Wir können ja nicht das verändern. Wir können das nicht wie im Experiment manipulieren, dass sozusagen wie bei den, als ich beim Thema Bindung über die Affenexperimente gesprochen habe, ja, die einen Affen, die da von der Mutter getrennt wurden, das ist aus ethischen Gründen bei Tieren auch nicht mehr möglich, nicht so einfach möglich und bei Menschen natürlich sowieso nicht und deswegen ja, haben wir unsere Erfahrungen mit Patienten über lange, lange Zeit und ja, Weiterentwicklung von Theorien und wo wir dann schon ja sagen können, das hängt oft damit zusammen und das sind da Ursachen und letztlich muss man es aber so genau auch gar nicht wissen. Wir brauchen nur so eine, wir versuchen dann quasi bestimmte Themen in der Kindheit zu finden und Zusammenhänge zu aktuellen Thematiken. Ich fang mal an, was es da für diese Nähe-Distanz-Problematik für Ursachen geben kann. Natürlich ist diese mehr oder weniger Aufzählung nicht vollständig. Das sind jetzt nur ein paar, ich finde, denke, die wichtigsten Grundlagen-Themen. Also zum einen haben wir da natürlich sowas wie emotionale, distanzierte Beziehungen zu den Eltern oder zur Mutter. Wir sagen oft immer zur Mutter, weil die Mutter ist ja in der Regel die primäre erste Bezugsperson und am Anfang ist die Bindung an die Mutter ja enger und grundlegender als die zum Vater. Der Vater spielt eigentlich erst in der späteren Entwicklung dann auch eine Rolle, also nicht so sehr auch im Säuglingsalter, aber meistens ist die Mutter da eben die zentrale Bezugsperson und beim Thema Bindungsforschung geht es auch um die Mutter-Kind-Beziehung. Aber es geht ja nicht nur um die frühe Kindheit. Also wie ich auch schon oft gesagt habe, es sind auch immer so Themen, die in der ganzen Kindheit immer und immer wieder quasi dauerhaft auftreten, im unterschiedlichen Ausmaß. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie nur einmal und in einer bestimmten Lebensphase auftritt und das ist dann quasi das Problem, sondern oft ist es halt über die gesamte Kindheit ein Thema. Also emotionale Distanz, ne? Also wenn es kann gut sein, dass Eltern zwar oder die Mutter zwar zuverlässig ist, ne? Und also es ist jetzt nicht mit gleichzusetzen mit Vernachlässigung. Die ist zwar irgendwie präsent, aber es ist keine liebevolle Beziehung. Das ist mehr so eine unterkühlte Mutter vielleicht, ne? Und dadurch kann sich eventuell keine sichere Bindung entwickeln, keine aufgehobene, sichere Nähe erlebt werden. Das Emotionale fehlt. Manchmal spricht man auch vom Glanz im Auge der Mutter und bringt das in Verbindung zu tiefergehenden narzisstischen Störungen. Und dadurch kann eben so ein emotionaler Hunger bestehen bleiben, das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein emotional. Das mag zwar eine gewisse innere und äußere Ablösung von den Eltern scheinbar erstmal erleichtern. Ja, wenn die Beziehung jetzt nicht so emotional ist, dann fällt es vielleicht dann auch im Erwachsenenalter leichter, sich da zumindest äußerlich zu lösen. Aber innerlich bleibt das Thema. Also das Thema Suche nach Nähe, aus dem Bedürfnis nach Halt, Sicherheit, aber auch aus dem Bedürfnis nach Zuwendung oder eben Vermeidung von Nähe, also aktiver oder passiver Modus, je nachdem, wie man dann da später umgeht. Das kann alles möglich sein. Das wäre so eine mögliche Konstellation in der Kindheit. Was anderes, was eigentlich ja noch ein Stück weit härter sein kann, ist, wenn das Kind total abgelehnt wird von einem Elternteil oder beiden Elternteilen, abgewiesen wird und dann auch abgewertet wird, verbal oder auch körperlich sogar, und bestraft wird. Das ist wahrscheinlich selten der Fall, dass es das gibt, aber das gibt es tatsächlich. Und wo dann ja schon eine Störung der Eltern zugrunde liegt, dass dann im mehr oder weniger starken Ausmaß so etwas passiert. Das muss auch nicht immer so eine krasse Geschichte sein, also nicht so eine ganz offene Ablehnung. Das kann auch mehr so subtil daherschwingen. Ja, und aber für das Kind ist das immer spürbar, ne? Nicht richtig so geliebt zu werden, nicht richtig gewollt zu sein. Und dadurch ist natürlich dann auch keine wirkliche Nähe möglich. Und dadurch kann, genauso wie bei der emotionalen Distanz, kann dadurch vielfältige Schwierigkeiten, vielfältige Themen, auch im Bereich Selbstwert, Identität und so weiter, kommen dadurch zustande. Aber eben auch so eine Nähe-Distanz-Thematik. Aber diese Faktoren sind jetzt nicht unbedingt spezifisch nur für Nähe-Distanz, aber können eben auch dazu führen. Und das ist sehr wahrscheinlich, dass dann auch eine Nähe-Distanz-Problematik zustande kommt, neben ganz vielen anderen Themen. Manchmal gibt es aber auch Mütter oder Eltern, die so einen Wechsel haben. Also dass es schon manchmal auch Zuwendung gibt, ne? Also dass es nicht so radikal durchgezogen quasi immer nur Ablehnung ist. Es gibt auch mal Nähe. Aber dann gibt es eben auch wieder die böse Mutter sozusagen. Wir sprechen bei der Borderline-Störung, ist auch immer viel die Rede von der Spaltung in Gut und Böse, in Schwarz und Weiß. Und da ist auch eben so eine Annahme, dass eben dann das Kind auch einen Abwehrmechanismus hat, die gute und die böse Mutter voneinander abzuspalten und isoliert im Unbewussten zu halten. Und das kann natürlich damit zusammenhängen, dass die Mutter mal so ist und mal so ist. Und das nennt man dann auch ambivalente Beziehung oder auch ambivalente Bindung. Und auch da, das ist oft ganz kompliziert. Also man vermutet das auch im Zusammenhang häufig mit einigen Borderline-Problematiken, dass so eine Verstrickung, ne, eine innere Verstrickung in dieser Ambivalenz zu den Bezugspersonen und den inneren Objekten quasi bestehen bleibt und es keine gelungene Ablösung stattfindet. Ein weiterer Faktor kann sein Vernachlässigung, also wirklich Vernachlässigung, nicht nur emotionale Distanz, sondern wirklich auch ja Vernachlässigung aller möglichen Bedürfnisse des Kindes, wenn die Eltern zum Beispiel selber überfordert sind oder krank sind. Bei Alkoholismus der Eltern, dann kommt es zu einer Vernachlässigung. Auch das kann alle möglichen Ausprägungsgrade annehmen. Also im Extremfall auch die Grundbedürfnisse, die körperlichen und auch nach Nahrung da irgendwie zu kurz kommen, aber auch das so schlimm genug ist schon, wenn sozusagen die emotionale Vernachlässigung da ist und das Kind einfach das Gefühl immer wieder hat, ich bin für meine Mutter nicht wichtig genug, der Alkohol ist zum Beispiel wichtiger und die Mutter ist einfach nicht da und meine Bedürfnisse werden nicht beantwortet, ne? Die Mutter ist irgendwo anders, nicht ansprechbar, betrunken im Bett oder sonst irgendwo. Ja, oder wenn Kinder kein wirkliches Zuhause haben, kann eng damit verbunden sein, wenn sie zum Beispiel ständig auch das Umfeld wechseln müssen oder im Heim auch mal sind oder wenn einfach da keine Kontinuität, keine Stabilität ist, das wird auch sehr häufig in Verbindung gebracht mit Borderline-Problematiken. Also wenn das dann gleichzeitig auch so, ne, die Eltern kaum verfügbar sind und die sich einfach nicht kümmern und oft hängt das miteinander zusammen, ne, so chaotische, in Anführungsstrichen, Familienverhältnisse ohne wirklich Stabilität und Halt. Und da ist dann natürlich auch mit verbundener Nähe-Distanz-Problematik, weil da keine beständige Nähe erlebt wird. Was ganz anderes, würde ich fast sagen, also eine andere Konstellation, die mehr so ins Gegenteil geht, wäre so eine symbiotische Nähe zu den Eltern, Mutter, Vater oder beide. Ja, so ein bisschen was, was auch wieder ein bisschen typisch ist für die jetzige Zeit und die letzten, weiß ich nicht, 10 Jahre. Stichwort Helikoptereltern. Und da wäre es eben so, dass Eltern unbewusst aus eigenen Themen schwer in der Lage sind, ja, Bedürfnisse des Kindes nach Autonomie, nach Eigenständigkeit zu akzeptieren und zuzulassen. Also das kann auch in allen möglichen Ausprägungsgraden der Fall sein und da ist auch immer wirklich relevant, ne, wie stark das ist. Besonders extrem, wenn es besonders extrem ist, kann das schon sein, dass eine Mutter damit überfordert ist, wenn ein Säugling irgendwie ja sich wegdreht von ihr oder strampelt. Das sind ja so Verhaltensäußerungen des Säuglings, die jetzt ja einfach dann nicht in Bindung sind, ja nicht in dieser Nähe zur Mutter, die ja sonst eigentlich ja im Säuglingsalter fast immer da ist. Und auch später dann, also in der weiteren Entwicklung, wenn das Kind irgendwie in den Kindergarten kommt oder was auch immer, da können, wenn man das dann schon schlecht aushalten kann oder wenn Kinder dann in einem gewissen Alter ihren eigenen Willen entwickeln, das können Eltern mit so einer Thematik dann gegebenenfalls nicht ertragen. Das können verschiedene Gründe sein, also zum Beispiel bei Eltern, die sehr ängstlich sind, ängstlich strukturiert, dann aus Sorge, ne, dass dem Kind was passiert, dann sich so überfürsorglich verhalten. Häufiger ist meiner Meinung nach oder meiner Beobachtung nach aber Ursache dafür, dass die Eltern selber emotional bedürftig sind. Die haben Angst, ihr Kind loszulassen und es zu verlieren, weil sie es eben für ihre eigene psychische Stabilität selber benötigen. Man spricht da auch von dem Kind als sogenanntes Selbstobjekt, also das Kind als Erweiterung des eigenen Selbst zur Stabilisierung. Das wäre ein emotionaler Missbrauch, der oft auch nicht so leicht zu erkennen ist. Also der ist auf den ersten Blick oft nicht zu erkennen, weil auch oft getarnt, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal so hinter diesem »Ich will nur das Beste für dich«. Das ist ganz häufig in so einer Konstellation. Das macht es Kindern auch so schwer, sich davon zu lösen. Dass dann gehen auch so autonome Bedürfnisse, gehen mit Schuldgefühlen einher und auch mit Angst vor Verlust letztlich. Und Kinder spüren, dass Eltern da irgendwie ja, Ängste oder bestimmte Bedürfnisse haben und Kinder versuchen es ja auch immer, den Eltern irgendwie recht zu machen, weil sie eben so abhängig sind auch von dieser Bindung. Also eigentlich geht es den Eltern um eigene Bedürfnisse und Ängste. Und ja, also das wäre so das, was man als Gluckeneltern bezeichnet, goldener Käfig oder so. Und darauf, wenn das halt ein gewisses Ausmaß hat, geht da eben eine gescheiterte Autonomieentwicklung mit einher. Und auch hieraus können dann eben die Verlustängste, von denen wir ja sprechen, wenn wir den Konflikt hier beschreiben. Ich habe ja auch gesagt, im aktiven und passiven Modus und das ganze Thema dreht sich immer um das Thema Verlustangst. Also auch beim aktiven Modus, wenn das aktiv ausgelebt wird, ist letztlich die zentrale grundlegende Angst, ist die Verlustangst. Und hier können auch Verlustängste entstehen, obwohl überhaupt kein Verlust irgendwie stattgefunden hat. Ja, die Eltern waren ja immer präsent und es gab auch keine, möglicherweise keine emotionale Distanz, ne, sondern das Gegenteil, keine Vernachlässigung und kein Hin und Her. Und trotzdem können daraus Verlustängste entstehen, weil eben ja nur immer die Erfahrung gemacht wurde, dass Beziehung so eng ist. Und Trennung bleibt quasi irgendwie bedrohlich, weil das Kind auch spürt, ne, ist für die Eltern irgendwie bedrohlich und für mich daher auch und so. Da geht dann so vieles irgendwie ineinander über und das Thema Trennung ist irgendwie bei den Eltern mit Angst besetzt und das kann einfach auf das Kind übergehen, obwohl das selber gar nicht irgendwie traumatische Trennung oder sowas erlebt. Ja, das wäre auch ein wichtiger Faktor, ein Thema, was mit der Nähe-Distanz-Problematik zusammenhängen kann. Ansonsten gibt es noch zu sagen, ja, was wir in dem Beispiel auch hatten, ne, wenn Bezugspersonen sterben, also einschneidende Verlusterlebnisse, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist meist nicht der alleinige Faktor. Dem ging eigentlich immer schon etwas voraus. Also da muss man ja auch schauen, was für Verlusterlebnisse das sind. Ne? Also sage ich jetzt mal im Extremfall, wenn sich Eltern das Leben genommen haben oder ein Elternteil, dann ist natürlich nicht nur die Suizidalität ist dann der Höhepunkt des Verlassenwerdens quasi, der Höhepunkt des Traumas. Aber da ging dann ja auch oft vorher schon was anderes mit einher. Denn eine Person, die suizidal ist, wird vorher schon psychisch sehr belastet gewesen sein. Und da wird dann vorher schon keine gute und sichere Bindung zustande gekommen sein. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass vorher alles in Ordnung war und dann nur irgendwie ein Jahr lang oder so es irgendwie zu einem Problem kam. Also so ist die Psyche nicht strukturiert, ne? Oder auch wenn Eltern mit einer Krankheit irgendwie zu tun haben, ne? Auch da ist dann vorher das Thema Krankheit dann oft eine Rolle, spielt eine große Rolle bei verschiedenen Themen, wo das dann zu Beeinträchtigungen für das Kind kommt und Belastungen, wenn die eigenen Eltern krank sind in verschiedener Hinsicht. Auch beim Thema Nähe, Distanz. Vielleicht sind die Eltern, wenn sie krank sind, dann einfach ja nicht so gut verfügbar und die Nähe ist dann einfach nicht so viel da und wird auch nicht als sicher erlebt, weil immer spürbar im Hintergrund ist, ja, also Mama ist eigentlich irgendwie krank und ich kann mir da nicht so ganz sicher sein mit der Bindung und weil natürlich auch eine kranke Mutter belastet ist und dann auch nicht so diese Sicherheit in der Bindung ihm geben kann. Ein anderer Faktor kann noch sein, dass wenn Kinder selber irgendwie von Geburt an oder auch später irgendwie eine Krankheit haben, die eben länger andauert oder gehandicapt sind, das kann natürlich dazu führen, dass die Abhängigkeit von den Bezugspersonen nochmal intensiviert wird und dann nochmal eine besondere Nähe hergestellt wird. Und das kann die Ablösung erschweren. Auch das kann mit einer Nähe-Distanz-Problematik zusammenhängen. Also nicht zwangsläufig, ne? Es sind alles nur mögliche Themen und es kommt immer darauf an, welches Ausmaß das hat und was noch für andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber so als Annäherung, um zu verstehen, was dahinter stecken kann. Und was ich ja auch am Anfang schon bei der Grundlagenfolge gesagt habe, ist es dann eben so, dass diese Themen uns ja quasi andauernd begleiten. Aber sie können auch manchmal ein bisschen in den Hintergrund treten und auch gut kompensiert werden. Das hatte ich ja in der Grundlagenfolge erklärt. Wenn sie jetzt nicht so stark sind, können sie auch kompensiert werden, aber können dann durch bestimmte aktuelle Lebensereignisse sozusagen wieder reaktualisiert werden, also wieder nach oben drängen und wieder aktiver werden, spürbarer werden und dann mit zu Leidensdruck führen. Mögliche Situationen, die das auslösen können, sind bei dieser Nähe-Distanz-Problematik, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, natürlich klassisch Trennungen jeglicher Art, die dieses Thema wieder in schmerzhafter Weise halt hervorrufen können. Also Trennung von Menschen, aber zum Beispiel, also nicht nur von Menschen, sondern auch, wenn es ausgeprägter ist, manche Menschen haben Schwierigkeiten, sich von einzelnen Lebensabschnitten zu trennen. Also wenn zum Beispiel das Studium zu Ende geht oder sich von einem Arbeitgeber zu trennen oder eben, was wir vorhin auch hatten, Auszug von den Eltern. Mit dieser Thematik können das schon Faktoren sein, die da irgendwie ein Problem sind oder zum Problem werden und dann diese ganze Thematik wieder hervorrufen und mit dieser Ambivalenz einhergehen und dass dann dieses unbewusste Bedürfnis wieder andrängt, aber in Konflikt steht, und es geht ja hier immer um diese unbewussten Konflikte, in Konflikt steht zu einer Angst, wieder diese schmerzhafte Erfahrung zu machen und in Konflikt steht zu der bisherigen Abwehr dieses Bedürfnisses. Oder es kann eben Situationen geben, in denen eine gewisse Nähe zustande kommt, also Situationen, wo dann eben der Mensch, der eher im aktiven Modus unterwegs ist, dann ja in Versuchung gerät und das Bedürfnis nach Nähe andrängt, also beim Eingehen einer Partnerschaft zum Beispiel, aber in Konflikt steht eben zu dessen Abwehr. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel jahrelang keine Beziehung eingegangen ist, weil das bisher abgewehrt wurde aus Angst, eben wieder so schmerzhafte Erfahrungen zu machen. Und dann kommt es irgendwie zu einer Situation, in der dann doch, ja, so eine Versuchungssituation, sagt man dazu, das Bedürfnis nach Nähe wieder so angetriggert wird, umgangssprachlich. Dann kann das zur Überforderung führen, wenn das Thema dann wieder aufbricht sozusagen und noch sehr konflikthaft belastet ist. Und es kommt dann eben oft zu so einem Hin- und Hergerissensein, zu dieser Ambivalenz. Das macht eben das aus, das Konflikthafte. Kann es unter Umständen zur Ausbildung von Symptomatik eben kommen, von psychopathologischer Symptomatik, wenn das Thema sehr ausgeprägt ist, wenn der Konflikt zu stark ist, dann kommt es sozusagen zu Symptomen, die dann oft Ausdruck sind von einem Abwehrversuch oder man sagt auch von einem Kompromiss zwischen diesen beiden, zwischen dem Bedürfnis und der Angst. Und ja, das kann der Fall sein, muss aber nicht. Also Konflikte können so auch wieder reaktualisiert werden, fordern dann allerdings dem Individuum, das das Thema hat, fordern dann einiges an Kraft ab, irgendwie da wieder ins psychische Gleichgewicht zu kommen und das auszubalancieren, ohne dass Symptomatik letztlich im krankheitswertigen Maße dann ausgebildet wird. Das ist bei Menschen, bei denen entweder das Thema nicht so stark ausgeprägt ist oder die eben über einige psychische Ressourcen und ja, Mechanismen verfügen, um sich selber doch zu stabilisieren und irgendwie wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Jo, also, das war der Konflikt um Autonomie, Abhängigkeit bzw. Individuation, Abhängigkeit, umgangssprachlich auch häufig als Nähe-Distanz, Thematik bezeichnet. Und ich glaube und hoffe, dass ich in den zwei Folgen dieses Thema wirklich verständlich näher gebracht habe. Und vielleicht hat der ein oder andere da bei sich selber auch was wiedererkannt. Wie gesagt, das gibt es in allen möglichen Ausprägungsgraden. Nicht immer ist damit eine psychische Erkrankung verbunden, erst recht nicht eine Borderline-Störung. Das wäre sozusagen ein ja, extremerer Fall dieser Thematik. In Beziehungen, in Partnerschaften haben wir auch in einer Folge gehört, die die intensivsten und engsten Beziehungen und sehr ähnlich eben zu den Beziehungen der primären Bezugsperson ist, ist das Thema immer wieder für viele Menschen eine Herausforderung. Und ja, das zu regulieren und in Einklang zu bringen, das ist für ganz viele Menschen in Paarbeziehungen ein Thema. Also deswegen muss man sich nicht pathologisieren und schlecht fühlen, sondern auch ja ein bisschen Verständnis für sich haben und verstehen, was das eigentlich auch für eine Anforderung ist und welche Dynamik dahinter stecken kann und als zentrales menschliches Thema. Und das wollte ich auch so ein bisschen mit diesen Folgen einfach bekannt machen und erklären. Jo, das war's dazu. Und wie gesagt, beim nächsten Mal geht's weiter mit dem Thema Geben und Nehmen. Ein sehr interessantes Konfliktthema auch. Da gibt es auch einiges zu sagen. Mal schauen, ob es in einer oder auch in zwei Folgen gemacht wird. Die Überschneidungen zur Nähe-Distanz sind schon da. Von Menschen, die sich nicht ganz so gut damit auskennen, wird es auch oft verwechselt. Aber wir versuchen da auch so ein bisschen herauszuarbeiten, was sind die Unterschiede und auch da wieder, was sind typische Beispiele, was wäre das eine Extrem, das andere Extrem. Und welche Ursachen und so weiter gibt es dafür? Also, dann sage ich erstmal bis zum nächsten Mal und ciao.